Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
Und Andreas Lübko.
Und mit US-Inflationsdaten, mit Neuigkeiten eventuell zur Fed und mit einem DAX, der kräftig im Minus ist. Fangen wir mal an mit den US-Inflationsdaten. Die haben ja einige Anleger wohl auf dem falschen Fuß erwischt und die Märkte ein wenig in ein Tal der Tränen gestürzt. War die Woche für dich der Rückschlag oder kommt da noch mehr?
Also sowohl als auch Rückschlag und es kommt noch mehr, weil ich glaube einfach, dass man viele Marktteilnehmer momentan hat, die einfach in den letzten 10, 15 Jahren an die Märkte gekommen sind, also auch gerade von der institutionellen Seite und die Börsenzeiten davor nicht mehr so richtig kennen. Und wie waren die letzten 10 Jahre geprägt? Natürlich durch expansive Geldpolitik. Das heißt, hier haben wir wirklich eine ganze Menge von Marktteilnehmern, die erstmal lernen müssen, was es denn bedeutet, wenn man eben keine expansive Notenbankpolitik mehr hat. Und wenn sozusagen dann die Börsenwelt wieder zurückkehrt zu den Zeiten, wie sie einmal war, und zwar mit Zyklen. Und das werden wir jetzt derzeit erleben. Und deswegen hat es mich auch gewundert, dass die Euphorie im Vorfeld der CPI-Daten aus den USA, also den Core Price Index Daten oder auch zu Deutsch Verbraucherdaten, Verbraucherpreise, so hoch war, weil das war sowieso ein Lose-Lose-Ereignis. Wenn die Zahlen besser gewesen wären als erwartet, hätte die Fed trotzdem erstmal ihre stringente Geldpolitik weitergefahren. Dadurch, dass sie jetzt schlechter ausgefallen sind, als man das befürchtet hatte, hat die Fed im Endeffekt nochmal Futter bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt gewesen, der hier einfach ganz klar unterschätzt wurde. Und das zeigt eben auch nochmal, ich will mich hier gar nicht über die Marktteilnehmer stellen, die da natürlich davon getroffen sind, aber eine megamäßige Lernkurve, die hier wahrscheinlich bei vielen einfach auch erfolgt ist und auch nochmal zeigt, dass die Märkte zwar schneller geworden sind, aber es halt viele Prozesse und Systeme gibt, die im Gleichbleiben. Und dazu gehört auch die US-Fed. Die wird nicht innerhalb von einer Woche ihre Notenbank oder Zinspolitik ändern, sondern hier redet man von Quartalen, ja teilweise sogar von mehreren Quartalen, weil Inflation eben wirklich, wenn sie denn mal ins Rollen gekommen ist, nicht so einfach aufzuhalten ist. Zumal kann man das auch nicht so schnell ändern und dann eben sagen, ja, wir gehen wieder zurück zu der alten Politik, weil da sich die Parameter natürlich auch geändert haben. Also man merkt schon, dieses ganze Thema ist riesig, riesig groß und ich glaube, es waren gar nicht mal die Verbraucherpreisdaten speziell, sondern es waren tatsächlich die Lernkurve, der Paradigmenwechsel, der bei den Investoren stattgefunden hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir hier eher einen Effekt haben, der ganz, ganz lange Ausstrahlkraft hat. Wie siehst du denn die ganze Situation?
Ja, ich glaube, es gab ja auch einige Experten und die Schätzungen und alles, die darauf hingedeutet haben, dass zumindest die Inflationsrate tatsächlich die Erwartungen treffen könnte. Ich habe sogar einige Artikel gelesen, wo drin stand, wenn man sich den Ölpreis anguckt oder sonst was, dann kommen die Inflationsdaten sogar noch oder die Inflationsrate kommt noch unter den Schätzungen rein. Also es gab einige, die gesagt haben, ja, da steht locker eine 7 davor. Also ich sag mal, die Markterwartung für Unerfahrene war schon relativ undurchsichtig, so wie du schon sagtest. Also man hätte darauf auch spekulieren können, dass es dass die Daten unter den Erwartungen liegen, dass vielleicht eine 7 davor ist. Was du aber auch richtigerweise sagst, ist, selbst wenn es so gewesen wäre, dann hätte die Fed nicht von ihrem Kurs abgewichen und hätte 75 Basispunkte wahrscheinlich rausgehauen. Aber die Märkte haben das ja schon ganz schlau gemacht. Es ging ja gar bei den Schätzungen ging es ja gar nicht mehr darum, um die September-Sitzung, sondern es ging ja dann schon um die nächste Sitzung am November, wo dann viele gesagt haben, wenn jetzt die Daten reinkommen und sie sind besser als erwartet, dann könnte es sein, dass die Fed im November dann ein wenig vom Gas runtergeht und vielleicht nur noch 25 Basispunkte erhöht. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung der Anleger und die sind ja alle dann komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und jetzt spekuliert man sogar darüber, ob es nicht sogar 1% wird, wie die Fed die Zinsen nach oben zieht, weil eben die Inflationsrate jetzt doch noch immer eine 8 davor ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir werden bei diesen 75 Basispunkten bleiben. Trotzdem hat es natürlich einige auf dem falschen Fuß erwischt. Und das Ganze bekommt natürlich heute auch nochmal Dynamik. Aber da sprechen wir gleich ja noch drüber, denn wir haben ja heute natürlich auch noch großen Verfallstag. Und der, glaube ich, macht das Ganze noch ein wenig schlimmer. Auf der anderen Seite, klar, wir haben den September. Der macht seinem Namen wieder wirklich alle Ehre. Der DAX hat in diesem Monat über 2% schon verloren. Und da muss man sagen, ja, der September, der ist und bleibt einfach ein schlechter Börsenmonat. Und diesmal natürlich durch die Inflationsdaten und alles natürlich noch ein bisschen unterstützend, dass er seinem Ruf wirklich alle Ehre macht. Aber ich glaube, ich bin nicht ganz so bärisch wie du. Ich glaube, wir haben jetzt vieles gesehen und es war der größte Teil des Rückschlags. Vielleicht noch so ein paar Nachwehen und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Was denkst du, wie die Fed auf die Inflationsrate reagieren wird? Wir haben ja schon fast angedeutet oder die Frage fast schon beantwortet. Aber vielleicht hast du noch was.
Also ich denke, wir werden 75 Basispunkte sehen, weil man natürlich hier einfach als Notenbanker in den letzten Jahren viele, viele Probleme hatte, die man in dieser Form vorher natürlich noch nicht gesehen hatte. Die Jahrzehnte zuvor haben eben auch die Notenbanker damit zu tun gehabt, dass man hier maßgeblich zwei Themen einfach auf der Agenda hatte. Zum einen die Konjunkturentwicklung und zum anderen natürlich die Geldwertstabilität / Inflationsentwicklung. Und das sind so ein bisschen diese beiden Themengebiete gewesen, wo man sich gut auskannte, wo man eben Erfahrung auch hatte und entsprechend dann natürlich das Instrumentarium zur Hand hatte. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, was viel auch vielleicht gar nicht mehr so auf der Agenda haben oder vielleicht so auf dem Zettel ist, wir hatten die Euro-Krise, wir hatten den Hypothekencrash, wir hatten eine Pandemie nie dagewesenen Ausmaß, wir hatten so viele verschiedene Einflussfaktoren, die einfach extreme Situationen an den Finanzmärkten geschaffen haben, wo man einfach auch in extreme Instrumentenkisten reingreifen musste und natürlich gar nicht wusste, was passiert denn da eigentlich im Nachgang. Und das ist natürlich eine Situation, ich will jetzt hier gar nicht die Notenbanker in Schutz nehmen, aber einfach mal auch die Situation insgesamt darstellen, die einfach auch teilweise dann dazu geführt hat, dann hat man schnell mal die Zinsen angehoben, dann hat man sie schnell wieder abgesenkt, als eben die Pandemie losging, und zwar mit riesig großen Schritten. Und diese Gewöhnung, die dabei reingekommen ist, hat natürlich dazu geführt, dass man auch insgesamt als Marktteilnehmer eine ganz andere Empfindung für die Aktionen und Aktionszyklen und Zeiträume der US-Fed oder generell der Notenbanken bekommen hat. Wir reden hier über Instrumentarien, die wirklich, wie gesagt, am Anfang habe ich es ja schon gesagt, längerfristig wirken. Das bedeutet also auch, was hätte denn die Fed davon, wenn sie jetzt 100 Basispunkte den Leitzins annehmen würde? Das würde bedeuten, da würden die Marktteilnehmer sagen, oh, das war's jetzt, super, die Fed hat ein Zeichen gesetzt, jetzt ist alles gut, die Börsen hausieren, danach kriegt man vielleicht doch nochmal Inflationsdaten, die nicht so doll sind, dann muss man nochmal agieren und dann kriegt man eine unheimliche Nervosität in den Märkten. Und genau das ist ja der Punkt, wo die Fed eben ansetzt oder die Notenbanken. Man möchte keine Unsicherheit schaffen, sondern man möchte ja Vertrauen in das System schaffen. Sonst würde man die Aktion ja nicht machen, könnte das alles frei floaten lassen und sagen, was interessiert uns die Inflationsrate und was interessiert uns sowieso generell diese ganzen Konjunkturentwicklungen und so weiter. Und das ist halt die Situation. Deswegen glaube ich 75 Basispunkte. Man kann nämlich dann noch viel mit dem Wording machen und hat eben auch die Möglichkeit, entsprechend ja auch nicht gleich zu agieren, sondern auch die Zinsräume, die man ja nachher am Ende sieht, die ja so zwischen 4 und 4,5% aktuell liegen, dass man die halt auch von der Zeit her strecken kann. Dass man dann natürlich auch der ganzen Geschichte zum Beispiel Zeit geben kann, zu gucken, kommt jetzt die Lohnpreisspirale und so weiter und so fort. Also von daher, ich denke, 75 Basispunkte und ein eher gemächliches Tempo. Wie siehst du die Situation?
Ja, ich denke auch 75 Basispunkte. Ich glaube, die Fed will jetzt die Märkte nicht noch tiefer nach unten schicken. Jerome Powell hat sich ja immer quasi eine Hintertür offen gehalten. Er hat ja immer gesagt, wir werden die Inflation mit allen Mitteln bekämpfen. Wie die Mittel denn letztendlich aussehen, wie hoch die Zinserhöhungen sind, hat er ja dazu nicht genannt. Also war klar, er wartet ab, wie die Inflationsdaten, wie die Inflationsrate jetzt reinkommt. Im Vergleich zum Vormonat war sie niedriger, aber die 8 steht halt immer noch vor dem Komma. Deswegen ist eigentlich 75 Basispunkte ein Muss, um weiter zu zeigen, dass man eben der Inflation Herr werden möchte. Von daher glaube ich, er hat es wieder geschickt gemacht, er hat abgewartet. 75 Basispunkte ist auch vom Markt eingepreist, 84% aller Experten erwarten das, wenn man auf das FedWatch-Tool guckt. Von daher glaube ich, dass er auch da nicht irgendwie abweichen wird. Danach geht dann wieder die gleiche Diskussion los, was passiert im November? Man wird wieder jeden Auftritt, jede Rede oder alles, was Jerome Powell so von sich gibt, genauestens beobachten, denn am 2. November ist ja schon wieder die nächste Fed-Sitzung. Und da werden dann alle drauf gucken, bleibt das Tempo gleich? Kann man vielleicht hier Hoffnung schöpfen? Gehen sie vielleicht dann vom Gaspedal runter? Na gut, bis dahin sehen wir noch die Inflationsdaten für September und wir sehen die Inflationsdaten für den Oktober. Aber die kommen wahrscheinlich genau mit dem Fed-Entscheid. Wird also auch wieder kritisch. Ich denke jetzt 75 Basispunkte und danach, abhängig davon, wie die Inflationsdaten wieder sind, kommen wir von der 8 runter. Geht die Fed vielleicht tatsächlich ein Stück vom Gas runter, aber ja, ich glaube, es waren eh schon dann im nächsten Schritt nur noch 0 oder 50 Basispunkte eingepreist. Also von daher, ich glaube, von der Fed wird es jetzt keine größeren Überraschungen geben, dass jetzt nochmal die Märkte damit schockiert, dass sie auf einmal sogar noch höher die Zinsen erhöht als 75 Basispunkte. Von daher, glaube ich, da haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Aber im DAX haben wir heute auch keine Ruhe. Der kriegt heute auch wieder ordentlich was auf die Mütze. Aber es ist auch Hexensabbat. Meinst du, wir sehen heute eine Übertreibung, weil großer Verfallstag ist?
Ja, genau. Darauf habe ich am Anfang so ein bisschen gewartet, als du ja die Einleitung gemacht hast. Die Börsenhexen haben mir gefehlt. Die tanzen ja heute, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, dass der Hexensabbat tatsächlich auch ein Stück weit Schuld daran hat, was wir heute im DAX sehen. Hier sind natürlich viele Marktteilnehmer vollends auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und diejenigen, die halt Stillhaltepositionen in, ja, demzufolge dann zum Beispiel auch Calls und sowas haben, die haben natürlich dann dieses Momentum auch nutzen können, um entsprechend dann zum Beispiel den DAX oder eben, was wir ja auch bald sehen werden, die Einzeloptionen auf die Einzelaktien im DAX entsprechend in die Richtung drücken zu können. Hier vielleicht nochmal zum Verständnis, man geht davon aus, gerade bei dem Hexensabbat, also beim großen Verfallstermin, dass die institutionellen Anleger oftmals die Short-Seite einnehmen, das heißt die Stillhalteposition zu den entsprechenden Optionen. Und dann kann man eigentlich gucken, wie viele Optionen sind denn noch offen, also die sogenannten Open Interest bei Calls und Puts. Und wenn man das macht und man schaut sich so die einzelnen Werte an, dann trifft man so auf bestimmte Kursniveaus, meist so runde Zahlen. Also beim DAX werden sie so 12,7, 12,8 oder bei Einzelaktien halt logischerweise irgendwie was mit 0 und 5. Also je nachdem dort, wo halt die entsprechenden Optionen aufgelegt werden. Und dann kann man so ungefähr abschätzen, wo die Fahrt hingeht. Die einen, die die Calls und Puts entsprechend geschrieben haben, die wollen natürlich, dass sie entsprechend nicht angedient oder beziehungsweise dann entsprechend liefern müssen oder abnehmen müssen. Und diejenigen, die dann spekulativ die entsprechenden Derivate gekauft haben, haben natürlich ein anderes Interesse, aber die tiefen Taschen sitzen halt meistens auf der Seite der Stillhalter. Das ist vielleicht nochmal kurze Erklärung. Ich glaube aber nicht, dass es nur die Börsenhexen waren, sondern wir hatten ja heute Morgen nochmal zwei Nachrichten, die bringe ich auch nochmal rein, beziehungsweise eine, die der Internationale Währungsfonds und die Weltbank haben heute Morgen im asiatischen Handel darauf hingewiesen, dass sie davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer möglichen globalen Rezession im kommenden Jahr 2023 sehr, sehr hoch ist, weil eben die Konjunktur in China, Europa sowohl als auch in USA abkühlen wird, deren Meinung nach, und das dazu führen könnte, dass die Effekte so lange anhalten, beziehungsweise dann erst zum Tragen kommen, dass man hier tatsächlich von einer globalen Rezession sprechen kann. Und das war so ein bisschen der, ja, ich sag jetzt mal Partypooper auch heute Morgen im asiatischen Handel. Und ich denke, das hat einfach auch diesen enormen Verkaufsdruck mit ausgelöst. Dann bleiben natürlich die wirklich long-only oder beziehungsweise die klassischen Vermögensverwalter, die dann vielleicht mal gerne zugegriffen hätten, einfach an der Seitenlinie stehen, weil man eben genau in so einer Gemengelage einfach nicht zugreifen will. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Man kauft sich eine interessante Aktie. Wir haben ja heute auch ein paar dabei, die extrem verdroschen wären. Dann werden die aber noch weiter verdroschen, weil eben die Abrechnung von den Optionen entsprechend günstiger ist, wenn die Kurse tiefer liegen. Das hat nämlich nichts mit fundamentalen Bewertungskriterien zu tun, sondern wirklich nur mit Kursmomentum und mit eben Terminmarktkontrakten, die dann entsprechend offen sind. Also von daher, hier haben wir heute eine richtig kräftige Mischung gehabt. Ich bin gespannt, was dir noch einfällt.
Ich finde, die Hexen tanzen gar nicht mehr. Ich finde es eigentlich langweilig, weil sich ja fast alle einig sind. Ich glaube, seit der Pandemie ist der Hexensabbat, finde ich, außer Mode gekommen. Ich finde, man müsste einen neuen Namen suchen für den großen Verfallstag. Zumindest einen Zweitnamen, Doppelnamen vielleicht, weil im Grunde genommen sehen wir ja nur fallende Kurse heute. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sich die großen Kapitalsammelstellen ja eigentlich in einer gewissen Art und Weise auch einig sind. Früher war es ja so, da war es ein bisschen unterschiedlich. Da hat sich der eine long positioniert, der andere short. Und jeder hat versucht, eben am großen Verfallstag die Aktien oder den DAX oder einen anderen Indiz in seine oder einen Index in seine Richtung zu drücken. Und dann kam halt dieses Tanzen zustande. Aber jetzt, Jetzt fallen die Hexen ja nur. Wenn man so auf den DAX guckt, sind die alle heute von ihrem Besen gefallen und liegen dann am Boden und stehen kaum noch auf. Von daher muss ich sagen, ist ein bisschen langweilig geworden, weil wir eigentlich tatsächlich auch davor, also zum Beispiel kurz nach dem Corona-Tief, haben wir, wenn Hexensabbat oder großer Verfallstag war, haben wir gesehen, dass die Märkte extrem nach oben gegangen sind, weil sich alle einig waren, die Zeichen stehen klar auf Erholung und deswegen, ja, da sind die Hexen dann in die Höhe geflogen und jetzt fallen sie halt tief, weil wir alle schlechte Markterwartungen haben, weil wir einen Krieg in der Ukraine haben und deswegen, ich finde, man muss sich mal, vielleicht kann ja redaktion@omvista.de, kann ja jeder mal einen Vorschlag schicken, wie man den Hexensabbat vielleicht zukünftig nennen sollte, weil ich glaube, hier sind sich alle so einig und das hat das Minus heute, glaube ich, noch ein wenig beschleunigt, weil ansonsten wäre der DAX vielleicht nicht ganz so stark im Minus gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, da kommen wir gleich zu, wenn alle auf der Short-Seite sind, dann kommt so eine Nachricht wie die wir von FedEx gesehen haben, natürlich auch zu Unzeiten und beschleunigt das Ganze auch nochmal. Also von daher haben wir heute eine Mischung aus Hexensabbat, wo viele auf der Short-Seite sind und das noch ein bisschen ausnutzen. Und auf der anderen Seite haben wir noch wirklich die schlechte Nachricht, die du eben gesagt hast, oder die zwei. Und wir haben natürlich, dass man FedEx immer so ein bisschen als Konjunkturmotor sieht, weil die ja wirklich alles verschicken. Und wenn die auf einmal böse unterwegs sind, dann verunsichert das die Märkte auch. Ich glaube, das ist so ein Sammelsurium. Aber ich finde, unterm Strich, ich denke mir mal was Neues aus für den Hexensabbat. Und vielleicht sehen wir ja eine freundlichere Woche in den kommenden Tagen. Also ich glaube, der September hat jetzt seinem Namen alle Ehre gemacht, hat den DAX über 2%, der DAX hat im September über 2% verloren und im Grunde genommen kann es eigentlich nur noch besser werden. Also ich glaube, es wird ein bisschen besser. Ich ziehe mir so langsam wieder die Bullenhörner an. Und dann kommen wir zu Teil 2. Jetzt habe ich viel von FedEx gesprochen, dann kommen wir auch schnell dahin, denn das ist die erste Frage in unserem zweiten Teil. Come on, der Börsenpodcast. Ihre Fragen, unsere Antworten. Ganz aktuell natürlich heute. Deutsche Post, die wird in Sippenhaft genommen. FedEx warnt. Wird das die Post auch bald?
Ich sag mal so, ich kann ja mal, weil ich in dem ersten Teil vielleicht ein bisschen bearish rübergekommen bin, ein bisschen bullischer sein. Ich glaube, dass die Deutsche Post hier eine Sondersituation hat. Man kann die nämlich nicht direkt mit FedEx vergleichen. Zwar sind beides Logistikunternehmen, aber die Position von der Deutschen Post ist eine ganz, ganz andere. Und da gehe ich gleich mal ein bisschen mehr drauf ein. Das heißt, die Deutsche Post wird da wahrscheinlich schon warnende Worte eher dahingehend loslassen, dass man natürlich hier auch davon getroffen ist, dass die Konsumzurückhaltung sich im Onlinehandel zeigen wird, dadurch weniger Pakete verschickt wurde. Aber man muss gucken, wo kam denn die Schwäche bei FedEx eigentlich her? Und dazu muss man wissen, dass FedEx einer der größten oder sogar der größte führende Air-Cargo-Anbieter ist. Der ist tatsächlich, oder die Unternehmung liegt noch vor Qatar Airways, UPS, Emirates und Korean Air. Also man hört schon, es sind eigentlich alles Fluggesellschaften. Und da wird wirklich das große Geld von FedEx verdient. Und da hatte man eben gehofft, dass nach der Lockerung der Zero-Covid-Policy in China und oder beziehungsweise auch schon während dieser ganzen Maßnahmen, dass wieder mehr Luftfracht einfach verschickt wird und dadurch FedEx profitieren könnte. Und das ist genau ausgeblieben. Das heißt, der asiatisch-pazifische Raum war so ein bisschen der Spielverderber für FedEx und diese erhoffte Welle oder die erhoffte Flut an Neuaufträgen, die blieb halt aus. Das hat die Marktteilnehmer vorher eingepreist. Es wurde gestern dann dramatisch wieder ausgepreist, wie es an den Börsen so ist. Das heißt, es trifft schon mal nicht auf die Deutsche Post zu. Die ist ja tatsächlich eher in den Bereichen Pakete und Briefzustellung auch unterwegs, beziehungsweise im B2B-Bereich natürlich auch im Bereich Air Cargo, aber bei weitem nicht so groß. Die ist noch nicht mal unter den Top 25 Unternehmen zu finden. Also dahingehend nimmt der Anteil, der bei FedEx hier wirklich mega ins Kontor geschlagen hat, überhaupt gar nicht so große Auswirkungen. Jetzt halte ich mich ein bisschen kürzer, ich habe im ersten Teil zu viel gequatscht. Nein, ich glaube nicht, dass die Auswirkungen so groß werden sein werden bei der Deutschen Post. Ich glaube, dass die heutigen Kursverluste vollkommen überzogen sind, weil die Marktteilnehmer, glaube ich, hier wirklich einiges durcheinander bringen. Ein bisschen arrogant hört sich das an, aber gut, das gehört nun mal dazu. Intel, die sind ja zuletzt auch hammerhart verdroschen worden, mitten in den Schweinezyklus rein. Und da haben ja doch viele Marktteilnehmer noch so ein bisschen gehofft, dass das IPO von Mobileye eventuell so ein bisschen Linderung bringen könnte. Gibt es denn da Neuigkeiten, Markus?
Ja, Bloomberg, wie wir es herausgefunden haben, sind aber aktuell nur Gerüchte, muss man sagen. Also man geht davon aus, dass Intel intern die Bewertung für Mobileye deutlich gesenkt hat. Man wollte ja eigentlich tatsächlich 50 Milliarden für Mobile erzielen und jetzt ist man wohl auf 30 Milliarden runtergegangen. Also von daher, die aktuelle Marktlage gibt's nicht her, obwohl ich Mobileye für sehr gut halte. Trotzdem ist es immer noch ganz gut. Das wäre doppelt so viel, also die Bewertung wäre dann doppelt so hoch wie den Preis, den Intel vor 5 Jahren ungefähr gezahlt hat. Ich glaube, 2017 haben sie Mobileye übernommen für 15,3 Milliarden Dollar. Also wenn sie jetzt 30 kriegen, hat es sich trotzdem gelohnt. Da hat sich der Preis für Mobileye zumindest in 5 Jahren verdoppelt. Das ist ja auch mal nicht schlecht, ne? Man hofft immer im Depot, dass eine Aktie, dass bei einer Aktie dafür nicht 5 Jahre braucht, aber im Grunde genommen ist es nicht schlecht. Aber man hat jetzt eben den Preis gesenkt. Auf der einen Seite ist es natürlich ärgerlich für Intel, auf der anderen Seite ist es nochmal ganz gut, weil der Börsengang damit wohl immer noch ansteht, also man sich das immer noch vorgenommen hat. Und auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, ist Intel böse vermöbelt worden. Und wenn man sich jetzt anguckt, Mobileye kommt auf 30, eine Bewertung von 30 Milliarden. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wie sich das geändert hat. Ich meine, es wäre dann ungefähr, wäre Mobileye immer noch ein Drittel oder ein Fünftel, glaube ich, von Intel. Wir gucken mal schnell. Da habe ich es. Intel hat eine Marktkapitalisierung nach dem Crash jetzt von ungefähr 118, 119 Milliarden Dollar. Naja, wenn sie 30 kriegen, dann wäre ja ein Viertel. Also ist dann immer noch ein Viertel des kompletten Intel-Konzerns, ist Mobileye wert und das könnte vielleicht tatsächlich nochmal Schwung in die Aktie bringen. In der aktuellen Marktlage müssen wir nicht darüber reden, dass Schwung reinkommt, aber wenn man sich den Kurs anguckt, ist der schon extrem nach unten geprügelt worden und wir sind jetzt hier teilweise auf Kursen, die wir zuletzt 2004 gesehen haben, also das muss man ja auch mal sehen, oder? Nee, Quatsch, ich guck falsch. Zum 14 haben wir zuletzt in dem Bereich uns aufgehalten. Also, ja, wir sind unter 30 Dollar heute gefallen. Das ist charttechnisch schon mal doof. Es ist nicht die ganz unterste Spitze. Aber ich glaube, Intel wäre gut beraten, so schnell wie möglich nochmal den Börsengang vom Mobileye aufzuwärmen, damit der Kurs irgendwo Halt findet. Ansonsten rauscht er, glaube ich, durch bis 20 Dollar und da kann man sich dann überlegen, ob man das Ganze macht. Wenn Intel so lange wartet, dann würde ich sagen, um die 20 US-Dollar kann man Intel mit Kusshand nehmen und auf den Börsengang von Mobileye warten. Wir kommen zur Lufthansa. Ja, erst fällt der Kurs, weil der Bund einsteigt. Jetzt ist der Kurs dann gefallen, als die Nachricht kam, der Bund ist raus. Ist das eigentlich ein positives Signal für die Aktie, dass jetzt der Bund raus ist?
Ja, also ich denke, das ist natürlich auch so mal, wie man es macht, so macht man es falsch. So kann man momentan bei der Lufthansa-Aktie tatsächlich oder bei den Lufthansa-Unternehmen momentan diesen Spruch anbringen. Und hier spielen einfach viele Faktoren eine Rolle. Fluggesellschaften generell sind immer schwierig zu handhaben, gerade für Investoren, weil hier das Thema Streik einfach omnipräsent da ist. Da hatten eben die Arbeitnehmer aufgrund ihrer Position und aufgrund natürlich der ganzen Abläufe wirklich eine hervorragende Position, um und auch Streiks ausüben und vollziehen zu können. Das machen sie ja dann auch, denn größtenteils, und das hat natürlich gerade in den Zeiten jetzt auch die Aktien zumindest mal unter Druck gebracht, ob jetzt die Forderungen gerechtfertigt sind oder nicht, ist ja nicht das Thema hier, aber es ist auf jeden Fall immer ein Einflussfaktor für die Aktien gewesen. Nun ist der Bund raus, das ist aber auch vorher schon kommuniziert worden, dass das so ist, da hat die Lufthansa sich ja praktisch freigekauft durch eine Kapitalerhöhung, die man gemacht hat, das Kapital hat man genutzt, um die Anteile vom Bund entsprechend wieder kaufen zu können. Ich denke, die Aktien heute dennoch unter Druck, das hat damit zu tun, ich habe ja im Eingangs schon über FedEx ein bisschen philosophiert und ein paar Sachen erzählt und auf dieser ominösen Top 25 Liste der Air Cargo Unternehmen befindet sich nämlich die Lufthansa auf Platz 17 und da werden einige smarte Investoren heute genauer hingeschaut haben, sich gesagt haben, Moment mal, wenn FedEx hier also in dieser Sparte warnt, dann könnte das natürlich sein, dass es direkt auch auf die Lufthansa Aktien zurückführbar sein könnte und die dann davon auch getroffen sein könnten, also hauen wir die Aktien entsprechend mit raus, nehmen die in Sippenhaft mit FedEx und ich denke, das wird wahrscheinlich eher der Grund gewesen sein, als wirklich der Ausstieg vom Bund, weil das ist eine alte Kamelle, die ist kommuniziert worden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein direkter Einflussfaktor war. Was ich mega, mega spannend momentan finde und wo du ja eigentlich auch der absolute Experte für bist, Wasserstoff. Und da hat der Bund ja gerade gesagt, das wird das nächste große Boom-Thema werden. Demzufolge ist natürlich jetzt auch spannend, ITM Power kam ja in dieser Woche mit Zahlen und daraufhin hat es die Aktie ordentlich erwischt. Sollte man jetzt die Finger von dem Unternehmen lassen oder glaubst du, dass das jetzt erst interessant sein könnte?
Also bei ITM Power würde ich sagen, ist kein interessantes Einstiegsniveau. Ich glaube, da kann noch was kommen und in der aktuellen Marktphase ist es natürlich schwierig zu punkten, wenn man schon den Umsatz zwar steigert, damit aber unter den Erwartungen liegt und dann noch das EBITDA doppelt so hoch im Minus ist wie davor. Also die Zahlen haben vorne und hinten nicht gepasst, da müssen wir nicht drüber reden. Dann haben die Analysten nachgezogen und die Aktie heruntergestuft. Jetzt wird sogar die Partnerschaft mit Linde angezweifelt, dass Linde vielleicht losgeht und sich einen neuen Partner oder einen zusätzlichen Partner sucht, was für ITM Power nur auch nicht gerade das Beste wäre. ITM Power begründet die etwas schwachen Zahlen auch mit der Verschiebung des Projektes in Leuna hier, wo man ja auch mitbeteiligt ist, wo man einen großen Elektrolyseur baut. Insgesamt finde ich, gibt es bessere Aktien. Na, ITM Power hat sich jetzt mit den Zahlen tatsächlich aus dem Favoritenkreis so ein bisschen rausgeschossen, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man in Wasserstoff investieren will, gibt es wirklich andere Aktien, die man sich angucken sollte. Eine Plug Power für mich immer noch der Oberprimus, der sich wirklich am besten aufgestellt hat. Wenn man jetzt sagt, ich möchte zum Beispiel Wasserstoff und vielleicht auch Flüssiggas, dann kann man sich tatsächlich mal eine Chart Industries angucken, die finde ich sehr interessant, aber eine ITM Power, die würde ich tatsächlich jetzt erstmal aus dem Anlageuniversum entfernen und ganz weit links an den Spielfeldrand stellen. Kommen wir zur 6. Prognoseerhöhung. Die Aktie hat sich bei mir wieder ins Spielfeld gestellt, bei dir auch?
Ja, ich finde die eigentlich auch spannend. Also das Unternehmen ist ja eh ein Phänomen. Marketing-Profi durch und durch. Also das ist ja, der Autovermieter ist ja tatsächlich durch viele, viele Werbeaktionen in den letzten Jahren wirklich megamäßig bekannt geworden. Hat es einfach auch gezeigt, dass man hier das Werbegeschäft dementsprechend versteht und damit natürlich den Umsatz generell ankurbeln kann. Und auch wieder hat man hier frühzeitig das Unternehmen so aufgestellt, dass man sowohl vor als auch während und nach der Coronavirus-Pandemie davon profitieren konnte. So läuft das Geschäft in Europa und den USA sehr gut. Hohe Preise und die boomende Nachfrage eben nach den Autos und vor allen Dingen der starke US-Dollar haben bei dem Autovermieter hier buchstäblich nicht nur die Kassen klingeln, sondern eben auch natürlich den Aktionären Grinsen ins Gesicht gezaubert. Und demzufolge konnte das Unternehmen die Prognosen annehmen und das ganz, ganz satt. Wenn man vorher noch von ungefähr 2,3 Milliarden gesprochen hatte, soll jetzt der Umsatz bei 2,8 bis 3,1 Milliarden liegen. Das ist schon eine ordentliche Steigerung und daraus könnte dann ein Gewinn von 500 bis 550 Millionen resultieren, währenddessen man vorher noch eher bei 380 bis 480 Millionen war. Also sowohl die Hausaufgaben bei dem Umsatz als auch bei dem Gewinn gemacht und damit kann man sagen, eins rauf mit Mappe. Das hat ein paar Faktoren gehabt, da hat das Unternehmen auch nochmal Auskunft drüber gegeben, dass man eben gerade die Flottenverkleinerung vorgenommen hat, das heißt also hier auf der Kostenseite wesentlich effizienter eben oder Effizienzen geschafft hatte, als auch natürlich Mietwarenpreise einfach extrem stark angesprungen sind und natürlich die hohen Preise auch nach der Covid-19-Pandemie einfach bleiben und angenommen werden, weil eben Teileschwierigkeiten in der Autoindustrie und der Chipmangel dazu geführt hat, dass eben viele Unternehmen vorher Autos bestellt haben, die nicht bekommen haben, natürlich dann ihren entsprechenden Mitarbeiter Autos geben mussten und die dann entsprechend angemietet haben. Also so einfach kann Börse sein, so einfach kann man Gewinne machen und davon hat zumindest mal Six profitiert. Ich finde Six auch spannend.
Damit sind wir am Ende von Teil 2 und Sixt auf dem Weg, vielleicht ins Depot des einen oder anderen Anlegers. Wir fahren auch weiter, nämlich zu Teil 3. Da schauen wir auf die Aktien, die bei Onvista im Fokus stehen und die Aktien, die ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect haben. Wir gehen direkt rein in Teil 3 und wir fangen an mit Adobe, die Übernahme für 20 Milliarden Dollar. Die kommt nicht so gut an. Ich glaube, ich weiß, was die Anleger bei euch machen.
Genau, die Aktien von Adobe sind tatsächlich auf der Verkaufsseite sehr stark gewesen, wurden handelt, insgesamt stark gehandelt, aber eben mehr verkauft. Und hier nochmal einführend, es war nicht nur natürlich die Übernahme von Figma, die sehr teuer war, sondern die Zahlen insgesamt, wenn man hier so ein bisschen reingeschaut hat, auch das Cloud-Geschäft war zwar okay, aber nicht so, wie sich vielleicht viele oft hatten. Also von daher, zumindest haben hier einige Kunden von uns entsprechend die Aktien verkauft. Bei euch die Aktien von BASF ganz weit vorne auf der Suchliste. Warum denn?
Ich glaube, weil BASF eine Aktie ist, wo alle drauf warten, dass irgendwas passiert, und da ist so viel Druck auf dieser Aktie, und zwar nicht nach unten, sondern nach oben. Ich glaube, alles lechzt nach einer positiven Nachricht, was keiner irgendwie wirklich glauben kann, dass der größte Chemiekonzern der Welt gerade mal 38 Milliarden Euro an der Börse wert ist und ein KGV von 7,66 hat. Jetzt kam diese Woche natürlich auch nochmal vom Branchenverband eine negative Nachricht, dass die Aktie auch nochmal unter Druck gesetzt hat. Aber wir haben ein KGV von 7,66 und eine Dividendenrendite, die sogar noch höher ist, aktuell 8,05%. Deswegen guckt jeder da drauf, jeden Tag bei uns. Sie ist tatsächlich durchmarschiert von irgendwo jetzt auf die 1, weil jeder irgendwie darauf hofft, glaube ich, dass die Aktie anspringt. Das ist dieses Phänomen, was wir auch schon mal bei Bayer gesehen haben. Und jetzt sehen wir es bei BASF. Jeder wartet wirklich auf diese eine Nachricht, dass es nach oben geht. Und ich glaube, sie müssen alle noch ein bisschen warten. Aber insgesamt finde ich trotzdem, wenn man jetzt bei BASF trotz allem einen Fuß in der Tür hat, finde ich es gar nicht mal so schlecht. Bei Auto 1 wartet man auch schon etwas länger. Ist jetzt die Zeit gekommen?
Ja, Auto 1 fand ich die Zahlen gar nicht so verkehrt eigentlich. Die konnten sich zumindest sehen lassen. Also ein Teil der Tränen hätte man zumindest mal sagen können, ist jetzt erreicht und durchschritten worden. Also erreicht schon lange, aber durchschritten worden. Aber hier hatte Auto 1 wirklich Pech gehabt. Das war ja am Dienstag, als die CPI-Daten, also die Verbraucherpreisdaten aus den USA vorgelegt wurden. Und da hat es die Aktien wirklich mal wieder buchstäblich zerrissen. Die sah am Anfang gar nicht so verkehrt aus. Die Aktien konnten sich gut halten. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein Kandidat sein, der interessant ist. Aber unsere Kunden haben entsprechend ja gemischt reagiert. Man hat hier doch erstmal zugegriffen am Anfang, aber dann hat sich das Bild auch so ein bisschen natürlich auch gewendet, natürlich durch Stop-Loss entsprechend. Aber insgesamt war die Kaufneigung durchaus nachzuvollziehen und zu erkennen. Und bei euch die Aktien von Allianz gesucht.
Ja, da gucken wir uns auch viele drauf. Die Aktie hat ja in 6 Monaten 20% verloren. Da gab ja auch ein paar Unstimmigkeiten. Es gab ja SEC, Krach mit der SEC, weil man ja eben da bei nachhaltigen Investments wohl nicht ganz so sauber gearbeitet hat in den USA. Hat die Aktie eigentlich bis dato gar nicht so sehr belastet. Aber jetzt zuletzt im Trend in der allgemeinen Marktlage ist die Aktie doch auch zurückgekommen. Und das hat natürlich auch ein paar Anleger, glaube ich, jetzt verunsichert, weil man ja von 220 jetzt auf 170 wieder zurückgekommen ist. Und jetzt warten auch hier alle, dass die Aktie wieder Fahrt aufnimmt. Weil Allianz ist ja eigentlich eine Aktie und auch ein Konzern, der eigentlich finanziell hervorragend dasteht. Wir hatten ja jetzt auch das Treffen in Monte Carlo. Da würde ich gerne mal eingeladen werden, wenn irgendeiner von den Versicherern zuhört. Ich würde auch gerne mal in Monte Carlo mit dabei sein, wenn es darum geht, wenn sich da die ganze Branche trifft. Aber kommen wir wieder zurück zur Allianz. Ich glaube, hier muss man ein wenig Geduld haben und bei uns gucken auch viele Anleger drauf. Ich glaube, weil auch sehr viele die Allianz im Depot haben und es eigentlich auch nicht so gewöhnt sind, dass sie eigentlich ohne wirklich richtig schlechte Nachricht so deutlich zurückkommen. Deswegen schauen bei uns viele da drauf. Aber ich würde mich davon tatsächlich nicht verrückt machen lassen. Und du hast heute ja auch die Aktien dabei, die alle kräftig unter die Räder gekommen sind. Kion gehört ja auch dazu.
Genau, und wenn man sich die Anfangsbuchstaben von den drei Unternehmen anguckt, das AAK, und da gibt es ja auch einen Fonds oder einen ETF, der entsprechend auch sehr relativ hart unter die Räder gekommen ist. Nein, genau, hier waren eben wirklich die Kunden auch überrascht natürlich von den schlechten Zahlen von Kion und haben sich tatsächlich ganz massiv auch von Positionen entsprechend gelöst und die Aktien dann verkauft. Deswegen sind die auch hier tatsächlich bei den deutschen Werten unter den Top 5 zu finden gewesen in dieser Handelswoche. Also der Abverkauf war auch teilweise Anlass dazu, dass eben Tierkunden die Aktien aus unseren Depots rausgeworfen haben. Last but not least, BYD, eigentlich ein Dauergast bei euch, oder?
Ja, bei uns auch immer ganz weit vorne. Man muss ja auch sehen, das war ja auch eine ganze Zeit lang wirklich der Autobauer, der wirklich hervorragend gelaufen ist, wenn man sich das anguckt. Von 22 Euro ging es hoch auf 40. Die Aktie schien kaum zu bremsen, dann ist sie natürlich, wie es sich für so einen Sprung gehört, hat sie ordentlich korrigiert. Dann hat Warren Buffett tatsächlich mal ein paar Anteile an der Aktie verkauft. Zweimal hat er sich hier von ein paar Anteilen getrennt. Insgesamt kein Beinbruch, aber hat dann die Aktie unter Druck gesetzt. Und jetzt sind wir von 40 Euro auch wieder Richtung 27 zurückgekommen. Und das verunsichert natürlich auch ein paar Anleger. Aber ich glaube, auch hier muss man sich nicht verrückt machen lassen. Wir sind jetzt trotzdem in diesem Bereich charttechnisch in der ganz wichtigen Situation, wo man sich entscheiden könnte, geht es wieder nach oben oder geht es vielleicht doch noch ein Stück nach unten. Aber ich glaube, hier muss man Geduld haben. Wenn man sich eine BID anguckt, was die alles machen, dann finde ich, es ist einer der genialsten aufgestellten Autobauer überhaupt. Sie sind bei Elektromobilität wirklich vorne dabei. Sie produzieren eigene Batterien. Sie sind ins Lithiumgeschäft eingestiegen. Sie haben im Gegensatz, wenn man es vergleicht mit Tesla vielleicht, schon Nutzfahrzeuge, die auch mit Batterie fahren, Busse, wo sie auch in Kalifornien schon 2, 3 verkauft haben, aber auch noch nicht so groß. Insgesamt finde ich, ist Build Your Dreams am kompaktesten aufgestellt und hat, glaube ich, noch eine gute Zukunft vor sich, auch wenn man jetzt guckt, dass es mal einen Rückschlag gegeben hat. Die Aktie ist natürlich immer noch kein Schnäppchen, wenn man sich das anguckt. KGV von 60, aber wenn man es mit Tesla vergleicht, ist es immer noch moderat, muss man ja tatsächlich sagen. Von daher, ich würde mich hier auch nicht verrückt machen lassen und würde einfach durchhalten. Was man bei dem Wetter jetzt auch ein bisschen machen muss, ne? Wieder durchhalten. Es wird wieder kälter. Aber man kann sich ja auf die Couch setzen, eine Decke nehmen, Kopfhörer aufziehen und come on, hören. Dann wird einem auch wieder warm ums Herz.
Und man kommt gut über den September.
Dankeschön, dass du dabei warst.
Ja, ich danke dir, Markus. Schönes Wochenende, alles Gute.
Und wenn das nicht nützt, dann kommt der Herr Lipko vorbei und bringt seinen Bärenfell mit. Tschüss.